Also ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung, zu Ihnen zu kommen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was möchten Sie von mir hören? denn Sie alle waren irgendwann bei der Erstkommunion, sind also bestens ausgebildet in der Sakramentallehre der Eucharistie. Und ich habe jetzt ein bisschen gegrübelt, so die Überlegung, was fehlt Ihnen eigentlich noch, was Sie nicht schon wissen? Ich möchte Ihnen ja nicht Wasser in die Spree tragen, sondern dort vertiefen, wo es Potenzial, wo es Nachfrage gibt, damit ich Sie jetzt auch nicht mit allgemein bekannten Inhalten da beglücke, sondern dass es etwas wird, wo jeder nach Hause gehen kann. Dafür hat es sich rentiert, diesen Abend hierher zu kommen. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Sie damit überfalle, wenn ich Sie einfach frage, was interessiert Sie am Thema Eucharistie? Denn Sie haben sich jetzt schließlich den ganzen Abend dafür freigenommen. Was ist es, was Sie zu dem Thema neugierig macht oder Fragen, die Sie schon immer hatten zur Eucharistie oder Sachen, die Sie noch nie kapiert haben über die Eucharistie? So in diesem ganzen Spektrum, wenn Sie mir da vielleicht ein paar Stichpunkte oder Zurufe sagen könnten. Was finden Sie? Ja, bitte.
Ist es denn möglich, wenn Sie den Vortrag beginnen, dass wir dann dazwischen fragen dürfen?
Das ist möglich, ja, gerne.
Dann entstehen ja auch die Fragen.
Ja, gut, okay. Richte ich mich darauf ein. Denn normalerweise wird er immer so moderiert. Die Fragen zum Schluss, aber wir können es auch gleich, wenn Sie da sind, gleich loslegen. Ja, gerne.
Ich frage mal was ganz Formales.
Ja.
Warum heißt es denn Eucharistie?
Gut. Sollen wir erst noch ein paar Fragen sammeln oder gleich darauf antworten?
Gleich antworten, vielleicht ergibt sich daraus schon wieder eine Frage.
Ja, okay, super. Okay. Also, ich kann es jetzt nicht mit theologisch-dogmatischer Sicherheit sagen, warum die Kirche das Abendmahl als Eucharistie, das heißt als Danksagung bezeichnet. Ich würde es einfach davon ableiten, weil Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls das Dankgebet gesprochen hat, was ja üblich war bei der Pascha-Feier zu Hause. Und es eine Feier des Dankes ist, weil das, was damit verbunden ist, wir Menschen zu Lebzeiten wohl kaum ausschöpfen, erahnen, ergründen können. Und immer wieder, wenn was Neues wir erfahren, dann verpflichtet es als Dank. Und vor allen Dingen ist es ja ein Dank, weil wir in dieser Liturgie der Eucharistie feiern, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Und bei diesem, angesichts der Tatsache, er gibt sein Leben für uns, was jeder von uns hat es im Erstkommunionunterricht gelernt, die Eucharistie ist die unblutige Erneuerung des Kreuzestodes Christi. Also es ist einfach im Angesicht dieses tiefen Geheimnisses sind wir Menschen einfach nur dann sozusagen in würdiger Haltung, wenn wir dafür Dank sagen. Und Eucharistie ist griechisch, warum sich dieser Name etabliert hat und nicht ein lateinischer oder ein hebräischer. Gibt es dafür eine Begründung?
Das ist ja eigentlich auch erst seit dem Konzil, denn vorher redete keiner von Eucharistie. Man redete von Messe und von Kommunion.
Ja.
Und Altarsakrament.
Ja. Also Sie sehen,
Eucharistie kommt aus dem Neuen Testament,
ja.
Also ist aus dem Griechischen abgeleitet, ja. Nah an der Bibel.
Aber es ist eigentlich schade, dass die Kirche oder dass sich dieser griechische Begriff so gehalten hat, weil einem Außenstehenden, wenn Sie hier auf die Straße gehen und fragen, wissen Sie, was Eucharistie ist, der wird großes Fragezeichen ins Gesicht hängen und weiß es nicht. Ne? Also wenn es dafür einen griffigen, allgemein verständlichen Begriff gäbe, würde das so manches erleichtern, aber wir müssen jetzt uns einfach mit dem abfinden, wie es ist. Ne? Ja, bitte.
Unsere evangelischen Mitbrüder sprechen ja nur vom Abendmahl. Ist das eine Einschränkung oder ist Eucharistie, oder Ich meine, Abendmahl ist ja dann nur quasi dieses, das Mahl als solches. Oder ist es nur einfach so, was sich das dort eingebürgert hat?
Also häufig stellt man fest, so im Vergleichen der Darstellung evangelische und katholische Theologie und Terminologie, dass man bemüht ist, immer die eigenen Begriffe zu verwenden, um ja nicht das zu glauben, was der andere glaubt. Jetzt, natürlich feiern wir, und besonders am grünen Donnerstag, die Einsetzung des Abendmahls, der Abendmahls, des Gedächtnismahles, müsste man eigentlich sagen. Wir, sagt ja Jesus, tut das zu meinem Gedächtnis. Deswegen ist habe ich persönlich auch meine Probleme mit dieser evangelischen Terminologie. Abendmahl kann ich hier in jeder Pizza haben. Also da, das ist jetzt nicht was speziell, was vom Begriff her schon sagen würde, was es ist, ne? Sondern, aber gut, die Probleme, die wir mit dem Abendmahlsverständnis oder mit dem Verständnis der Eucharistie haben zwischen evangelischer und katholischer Kirche, die würde ich jetzt heute nur am Rande ansprechen, weil das ein endloses Thema ist. Dafür, denke ich, sind wir jetzt nicht unbedingt zusammengekommen, wenn wir uns eine Woche vor dem Gründonnerstag über die Eucharistie unterhalten. Ja, bitte.
Wie viel jüdische Tradition ist eigentlich da in dieser Eucharistie letztendlich? Also diese ganzen Blutopfer, und da ist ja eigentlich auch viel übernommen worden. Also was ist da drin, was ja.
Ganz, ganz viel.
Das ist nicht so griffig eigentlich.
Also Jesus hat nichts, außer die Worte, die er gebraucht hat, ansonsten hat er nichts Neues gemacht. Das Neue, was er gemacht hat, war die Fußwaschung, das gibt es in der jüdischen Paschafeier nicht. Und hat das, was er gefeiert hat, was er zelebriert hat mit seinen Jüngern, diesen neuen Bund, damit hat er sozusagen das alte Verständnis des Pascha-Mysteriums abgelöst. Ne?
Also er ist selbst Opfer geworden, denke ich.
Ja, so wird es in der katholischen Theologie gesagt. Er selber hat den Opferbegriff nicht gebraucht. Er hat den Begriff gebraucht, er ist das Brot des Lebens. Also ich stelle immer wieder fest, dass Jesus weniger als wir heute in der katholischen Theologie verwenden, hat Jesus sehr viel weniger das Wort Opfer in den Mund genommen. Sondern, das muss man vielleicht verstehen, wenn man, wie soll ich sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Das heißt, mit dem Vater und dem Geist leben die in einer trinitarischen Beziehung. Einer für den anderen, einer aus dem anderen heraus, einer stirbt in den anderen hinein. Und so ist dieses, was die Theologen Perichorese nennen, dieses ganz füreinander, miteinander, oder wie man es nach dem Hochgebet, durch ihn und mit ihm und in ihm, ist ein Blickwinkel darauf, dass es ein Prozess oder eine Dynamik von Leben ist und nicht von Opfer, wo was kaputt geht, ne? Wo was stirbt. Also gut, Jesus ist in den Willen des Vaters hineingestorben, und man kann auch sagen, auch der Vater ist am Kreuz gestorben. Mit seiner Allmächtigkeit war nicht mehr viel los, ne? Also der hat offensichtlich, und auch hat er geschwiegen, warum hat er mich verlassen? Also da war nichts mehr aus der Perspektive von Jesus, was ihn ein Leben lang mit dem Vater verbunden hätte, war nicht mehr. Ne? Also von daher, am Kreuz sind alle drei gestorben. Vom Geist verweht, vom Winde verweht. Also war auch nichts. Ne? Also von daher ist Golgotha nicht nur der Tod Jesu, es ist der Tod unseres Gottes als Ganzes. Da haben nicht zwei zugeguckt, wie der Sohn stirbt, ne? Sondern die waren aus Liebe heraus, haben die alle etwas von ihrer eigenen Identität, von ihrem eigenen, ja, wie soll ich sagen, von ihrer eigenen Gottespersönlichkeit für den anderen aufgegeben, damit es stattfinden kann. Ne?
Aber nach der Einsetzung Eucharistie durch Jesus hat er eigentlich diese Opferung in diesem Tempel Jerusalem auf, da wurden ja tausende Tiere
Na gut, der Opferkult im Judentum hat aufgehört mit der Zerstörung des Tempels. Denn es konnte nur im Tempel geopfert werden und seit es den nicht mehr gibt, wird nicht mehr geopfert. Ne?
Ja, der war 70 nach Christus zerstört worden.
Ja.
Also wurde dann noch geopfert bis 70 nach Christus?
Bestimmt. Okay. Es gibt keine Quellen, die was Gegenteiliges behaupten würden, aber es ist davon auszugehen, dass mit Zerstörung des Tempels keine Opfermöglichkeit mehr war. Noch akut, ja.
In der Eucharistie feiern wir aber gleichzeitig auch Auferstehung. Also es ist eine Vergegenwärtigung des ganzen Geschehens, des Opfers, der Teilhabe, der Danksagung, aber auch der Auferstehung. Ich hatte einmal so von den Focolaren, glaube ich, so einen Button bekommen, kommt mit in die Kirche, da feiern wir jeden Sonntag Ostern.
Mhm.
Sehr gut gefallen.
Ja, sehr gut. Ja, klar, also wir sind ja immer in der, also in der Haltung, der Tod kann nicht das Ende sein. Deswegen, wo Jesus ist, ist auch Leben und Auferstehung. Deswegen gehört seit dem ersten Ostern gehört Tod und Auferstehung immer zusammen. Also wir feiern keinen Totenkult bei der Messe, ne, sondern wir feiern den, der sein Leben gibt und damit Leben gibt. Ne, also Leben schafft, Leben erneuert, uns mit Leben erfüllt und so. Ne. Also von daher ist es eine Art Auferstehungsfeier, zweifellos. Aber das Verständnis, wenn Sie die Leute in die Kirche gehen sehen und am Ausgang fragen und haben sie jetzt Auferstehung erlebt, da werden die groß gucken. Ne? Denn es ist einfach auch, zum einen ist und bleibt es ein Glaubensgeheimnis und zum anderen ist es ein wirkliches Kunststück, Gottesdienste so zu gestalten, dass etwas von diesem Geist rüberkommt, der Auferstehung bewirkt, der, wo die Menschen anders herauskommen aus der Kirche, als sie reingegangen sind. Also ich habe persönlich immer auch, wenn ich hier persönliche Probleme hier einflechten darf, ich habe immer ein Problem mit dem glatt polierten liturgischen Texten während der Messe. Die sind absoluter Feinschliff. Die passen immer. In jedem Land, auf der ganzen Welt passen die. Aber passt es für mich? Ist das das, was ich jetzt Gott bitten wollte oder danken wollte? Oder also wenn ich so an so ein Tagesgebet denke, gib, dass wir tun, was unserem Glauben entspricht und vermeiden, was dem Glauben nicht entspricht. Damit ist alles und nichts gesagt. Ne? Also ich würde Gott sehr viel konkreter bitten um irgendwas, was mich heute betrifft, was die Menschen, die vor mir sind in der Kirche, was die mitbringen in die Kirche für Anliegen, Probleme und Nöte. Das würde ich sagen und nicht so theologischen Feinschliff. So gut, Liturgie muss immer auch allgemeingültig und passend und sonst irgendwie ja durchdacht und durchstyled sein, würde ich mal sagen. Aber das ist für mich wirklich so eine persönliche Not.
Dann gibt es ja die Stille zwischen Lasset uns beten und der Zusammenfassung, die der Priester dann für alle betet.
Ah, gute Idee.
Die Stille hinein.
Gute Idee.
Das ist nicht nur eine Idee, ja. Das ist liturgische Absicht. Lasset uns beten, dann eine Stille, in der jeder sein persönliches Gebet bringt und der Priester schließt den ab mit einem fein geschliffenen Satz.
Ja. Nee, ich habe deswegen gesagt, gute Idee, denn dann werde ich am Sonntag nach dem Lasset uns beten 5 Minuten lassen, dass alle beten können und dann mache ich den Abschluss dazu. Herzlich willkommen, kommen Sie rein.
Ja.
Schön.
Die ganzen Bayern.
Es gibt noch vorne, die besten Plätze sind noch frei. Aber sie fragt noch eben nach den Resten aus jüdischer Tradition, aus der jüdischen Kultusfeier, wie viel da geblieben ist. Man muss dann noch weiter zurückgehen. Also schon in der Antike wurde nicht nur zu den Göttern gebetet, sondern es wurde immer geopfert. Und aus dem Judentum oder aus dem Tempelkult wissen wir, es gab eben Brandopfer und Schlachtopfer. Also die Brandopfer, das sind die Stiere in Rauch und Flammen aufgegangen, die waren dann eben verkohlt und weg, so als Zeichen, jetzt hat sie Gott zu sich genommen, die sind nicht mehr verfügbar. Und die Schlachtopfer, ja, was passierte mit dem geschlachteten Fleisch? Das wurde gegessen. Das haben die hohen Priester gekriegt und ja, das Fleisch wurde gegessen, also das Opferfleisch. Und es war ja auch verboten, den Juden sich an den Opferkulten der anderen umliegenden Gottheiten dazu beteiligen. Das war ja ein großes Gräuel, wenn die da sich sozusagen in der Weise mitgefeiert, dass sie mitgegessen hätten. So, und diese Sache mit dem Opfer und dem Essen als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott, das kam beim Auszug aus Ägypten in dieser Nacht des Auszugs. Ganz besonders, ja, wissen wir aus der Bibel, wie konkret und wie präzise das alles beschrieben worden ist, wie zubereitet werden musste und was mit dem Blut passieren musste und das Fleisch schnell essen und mit ungesäuerten Broten und so als Zeichen des Bundes. Das heißt, als Zeichen dafür, wir sind mit Gott im Bund und wir tun seinen Willen. Wir tun das genauso, wie Mose das vorgeschrieben hat, beziehungsweise wie es Gott dem Mose aufgetragen hat, dass diese Nacht gefeiert und ja, geopfert werden soll. Und dieses Paschamahl ist konstituierend für den ganzen jüdischen, für die jüdische Identität, denn sie verstehen sich als das Volk, das Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Und da ist das Paschamahl am Anfang und sozusagen die Vergewisserung, Gott ist mit uns jetzt auf dem Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass jedes Jahr, wenn das Paschamahl in den Häusern der Familien gefeiert wird, muss der Jüngste fragen, was feiern wir da, was ist da los? Und dann muss es nochmal wiederholt werden, als Erinnerung und als Vergewisserung, wir haben diese Bundesgemeinschaft mit Gott, der mit uns auf dem Weg ist, egal wohin das geht. So, und Jesus nimmt dieses Zeichen. Er hätte auch was anderes erfinden können. Ne? Er hätte sagen können, okay, das machen die Juden, wir Christen machen da was anderes. Keine Ahnung. Aber er nimmt das auf, weil er mit seinem neuen Bund anknüpfen wollte an diese, es ist die gleiche Bundesgewissheit, die Gott auch seinem Volk in Ägypten gegeben hat. Also mit der gleichen Gewissheit, er hat sie rausgeführt und mit der gleichen Gewissheit führt Jesus auch diejenigen, die zu ihm gehören, in das neue Leben mit Gott, in die Einheit mit Gott. Also von daher ist es nicht verwunderlich, dass er die gleichen Gesten, die gleiche Zeremonie gemacht hat, aber er hat diesem ganzen Geschehen die Bedeutung gegeben, die mit seinem Leben, mit seiner Botschaft und mit seinem Tod verbunden ist. Ja. Und besonders eindrücklich ist für mich, dass Jesus vorm Abendmahl gesagt hat, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Paschamahl mit euch zu essen vor meinem Leiden. Also es war eine Sehnsucht Jesu darin, dieses Zeichen zu setzen und diese Gewissheit den Jüngern mitzugeben. Er gibt sein Leben für das Leben der Welt, für seine Jünger. Und dieser Kelch ist das Zeichen des Bundes und dieses Brot auch. Nicht nur ein Zeichen, sondern er selbst ist es, der in Gestalt, so wie wir es heute kennen, in Gestalt dieses Brotes einverleibt werden kann, muss man sagen. Denn Essen ist für mich ein bisschen zu neutral, zu materiell, aber einverleibt, ich essen. Er möchte etwas von mir selber werden, er möchte mich durchdringen, so. Ja, bitte, weitere Frage.
Ist vielleicht auch zunächst mal formalistisch die Frage, aber hat sicherlich auch einen Grund, warum betet man denn das Vaterunser dann so mittendrin? Kurz, also es müsste ja eigentlich, müsste man es ja, wenn man die Eucharistie empfangen hat, dann mal.
Also ich bin jetzt leider kein Liturgie-Experte, dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, wie ist die Entwicklung der Liturgie seit dem ersten Abendmahl bis heute verlaufen? Denn da, ich habe mal einen Liturgie-Professor gefragt oder habe ihm gesagt, eigentlich ist in der Messliturgie bisher schon alles mal verändert worden, mit Ausnahme der Einsetzungsworte Jesu. Dann sagt er, stimmt. Also der ganze Ablauf, alle Elemente sind schon mal vorwärts, rückwärts oder andersrum gedacht und formuliert worden, mit Stufengebet vorher und mit weiß nicht was hinterher und alles sowas, bis es die jetzige Form erreicht hat durch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vorher im tridentinischen Ritus und was die Ostkirche macht, ist nochmal anders. Und also das sind wirklich, ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, man hat sich überlegt, was ist organisch aufeinanderfolgend bedeutungsvoll. Also zuerst, im Anfang war das Wort, deswegen muss natürlich am Anfang auch die Verkündigung, die Schriftlesung, die ganze Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes sein. Und wenn Jesus das Wort ist, dann gehört es da. Das Wort Gottes ist, dann gehört es unbedingt dahin. Ja, und dann die einzelnen Elemente. Also es gibt zum Beispiel die neokatechumenalen Gemeinschaften, die reichen sich den Friedensgruß vor der Gabenbereitung. Denn, sagen sie, Jesus hat gesagt, bevor du dein Opfer zum Altar bringst, schließ Frieden mit den anderen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist jetzt liturgisch richtig? Was die sagen, die haben ihre Begründung aus der Schrift, oder was das Zweite Vatikanum sagt, wenn wir uns als Kinder Gottes, ausgedrückt durch das gemeinsame Gebet des Vaterunsers, finden, dann haben wir automatisch Frieden und dann können wir den uns auch zusichern. So, was ist jetzt richtig? Es gibt nur eine richtige Antwort. Abwarten, wie lange das eine oder andere noch dauert in der Kirche. Es hat, also wie gesagt, es gibt, dadurch, dass Jesus kein Messbuch geschrieben hat, sondern alle nachfolgenden Jünger und Bischöfe und so weiter nach ihm, wird auch die Liturgie im Wandel der Zeit auch immer wieder neue Akzente bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich komplett verändert, aber die Akzente werden anders gesetzt. Ne? Das Verständnis.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, es kann aus den Bestandteilen der Liturgie wurden im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende schon allesamt irgendwie alle mal verändert. Mhm. Da fiel mir dann dieses Beispiel aus der Antike von Aristoteles ein, der sagte, man kann bei einem Schiff über die Jahre, die Jahrzehnte hinweg, letztlich alle Planken auswechseln, alle, Und trotzdem ist es dasselbe Schiff.
Mhm.
Und meine Frage geht jetzt dahin, ob man jetzt den Friedenskuss vorher macht, das Vaterunser danach, oder das sind Planken, ja. Aber was an der Eucharistiefeier ist das Schiff? Also was ist das zentral Wesentliche, was hinter all diesen Anordnungen steht? Sie sagten vorher die Einsetzungsworte, also die Wandlung selbst. Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen zuspitzen. Was ist das ganz entscheidende Wesen, wo alles andere Äußerlichkeiten sind, die verschieden angeordnet werden können? Was ist das Wesen der Eucharistie?
Hm. Ich weiß nicht, ob man das so in zwei Sätzen sagen kann. Ich weiß noch gut, in meinem Erstkommunionunterricht hat der damalige Kaplan gesagt, also, wisst ihr, was der Höhepunkt der Messe ist? Na, die Wandlung. Nee, die Kommunion auch nicht. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Und dann passiert's. Also da ist alles drin. Das ist sozusagen nicht nur der Abschluss des Hochgebetes, sondern auch da, wo alles hinfließt, da, wo alles ja, auf Jesus, weil durch ihn Gott alle Ehre und alle Herrlichkeit wird. Bei der Gelegenheit habe ich mal auch so einen Theologieprofessor gefragt, was ist eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Oder Herrlichkeit, was ist Herrlichkeit? Ich muss dazu sagen, wenn man aus Bayern kommt, dann kennt man die Asamkirchen, die Barockkirchen, wo es keinen Quadratzentimeter gibt, der nicht vergoldet, verschnitzt, gemalt, verglast und sonst irgendwie veredelt ist. Also wenn Sie in die Asamkirche in München reingehen, das erschlägt sie einfach vor lauter Herrlichkeit. Also das ist den Asam-Brüdern gelungen, den Menschen zu zeigen, geh rein in die Kirche und du vergisst das Atmen, weil du so von Strahlen und Licht und Gold und alles beeindruckt bist. Also so haben die Herrlichkeit Gottes dargestellt. Aber die Frage, die ich dem Theologieprofessor gestellt habe, was ist Herrlichkeit? Die Antwort hat mich total verblüfft und erstaunt, weil der sagte, Herrlichkeit ist, weil Jesus sein Leben gegeben hat. So, ich habe zuerst mal genauso wie Sie auch die Ohren angelegt und gedacht, wie muss ich jetzt das, ist das so herrlich, wenn da einer stirbt? Aber das ist die menschliche Betrachtung, dass Jesus gestorben ist, sondern aus der Sicht Gottes heraus ist es dieses, ja, was ich schon am Anfang gesagt habe, dieses trinitarische Lebensprinzip, diese Perichorese, einer im anderen, für den anderen, mit dem anderen, durch den anderen, da kommt die Herrlichkeit raus. Also eigentlich ist dieser Abschluss des Hochgebetes ist, mehr kann man zur Herrlichkeit, zum trinitarischen Leben Gottes, zu seiner größtmöglichen Liebe und eben genau, also das ist nicht nur im Zentrum der Liebe, sondern es ist auch außenrum alles in Liebe eingefasst. Also es ist, Herrlichkeit Gottes ist die Liebe in allen möglichen Ausdrucksformen und auf Erden ist es eben das Hingeben des eigenen Lebens. Sie haben noch
einen. Ich wollte noch was dazu sagen mit der Liturgie, dass das eben umgestellt wurde, aber so klingt so ein bisschen austauschbar. Da muss man schon, denke ich, auch dran denken, dass diese Texte, auch gerade das Glaubensbekenntnis, das wurde ja ganz hart errungen. Also diese eben veränderbar, da haben ja auch viele Heilige mit Blut gelassen und allein wenn man schon bedenkt, ein Glaubensbekenntnis gezeugt und nicht geschaffen, das sind ja zwei Konzilien auch, haben stattgefunden, damit dieser Satz eben, dass man eben sieht, Jesus war immer schon Gott, die Präexistenz Jesus letztendlich. Also ich wollte nur damit sagen, dass diese Texte sehr stark also im Kampf war und die Kirche war ja immer hoch und runter oder ging fast unter teilweise.
Mhm.
Also das sind ja Texte, die sich im Laufe der Zeit eben dann auch so in den Glaubensfreiheiten ausgebildet haben und sehr viel da Blut auch dran ist, würde ich sagen, die ihr Leben gegeben haben, damit das nachher der Text so ist.
Also und trotzdem, Texte werden verändert, weil sich das Verständnis darüber verändert, was diese Texte ausdrücken sollen.
Ja, aber es gibt ja Wahrheiten, die können wir nicht verändern.
Gut, die Wahrheit, die sich nicht verändert, ist, dass Gott Liebe ist.
Ja, dass Jesus auch nicht geschaffen wurde, dass Jesus eben schon immer existierte.
Ist jetzt nicht ganz unser Thema heute, denn wenn man den Paulus zitiert, der sagt, Jesus war in allem uns gleich außer der Sünde, dann sind wir schon wieder am Ende mit dieser Annahme. Aber das lassen wir ganz außen vor. Was ich sagen wollte, denken Sie nur zum Beispiel an den Kirchenvater Anselm von Canterbury. Der hat ganz viele tolle Sachen geschrieben, deswegen ist er in die zum Kirchenlehrer da aufgestiegen. Aber was der gesagt hat in seiner Zeit, 12. Jahrhundert oder in dem Dreh, oder 1000, 12. glaube ich, ne? In dem Dreh jedenfalls, 1000 oder 1200, der sagte, die Sünde der Menschen war so groß oder ist so groß, da gibt es keine größere Sühne-Möglichkeit, als dass der Sohn Gottes selbst dafür sühnt, dass er dafür bezahlt, um den Vater wieder gut zu stimmen. Eine Vorstellung, die für uns heute nur Horror ist. Was ist das für ein Vater, der hier als Sühne seinen Tod, den Tod von seinem Sohn da haben möchte? Oder also das sind Vorstellungen, die passen für unser heutiges Denken an Verständnis, an Glaubenswahrheit, die passen nicht mehr. Die haben damals wunderbar gepasst. Der hat Kirchengeschichte geschrieben, der Anselm von Canterbury.
Aber warum passen die nicht mehr? Also wenn man jetzt das Grauen sieht, was in der Welt passiert, Gott hat es doch stellvertretend für uns übernommen. Wir können das ja gar nicht, allein was in der Nazizeit passiert ist, das können wir ja gar nicht als Menschen wieder gut machen. Also das ist doch gerade dieses stellvertretende Erlösen.
Die Sache ist einfach die, wenn wir der Botschaft Jesu, dass Gott die Liebe ist, wenn wir an diesem Denkstrang dranbleiben, dann passt für uns überhaupt nicht in das Denken rein, dass Gott Rache braucht.
Nee, das ist keine Rache, das ist ein Geschenk.
Na gut, Sie deuten das schon wieder ein bisschen anders als der Anselm von Canterbury. Bei Anselm von Canterbury musste jemand dafür getötet werden, damit die wahnsinnige Schuld beglichen ist. So war der Sprachgebrauch. Und so einen rechnenden, buchhalterischen Gott, den können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Der also Sünde gegen Wiedergutmachung aufrechnet. Ne? So. Große Schuld der Menschheit, also muss ein großer Tod her, damit das aufgerechnet wird. Das ist heute nicht mehr vermittelbar. Und das entspricht auch heute nicht mehr unserem Gottesverständnis, von dieser Botschaft Jesu, von einem barmherzigen Vater, der nur darauf wartet, bis der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Und den nicht bestraft hat, du machst mir das nie wieder, sondern ihm den Siegelring zurückgibt, was heute gleichbedeutend ist, hier hast du meine Kreditkarte mit PIN-Nummer, kannst abräumen. So muss man sich das vorstellen. Und nicht so ein Aufrechnenden, also du hast jetzt diese und diese Sünden begangen, also musst du diese und diese wieder gut machen und alles Mögliche leisten. War eine andere Zeit und war ein anderes Denken, aber nur um zu sagen, aus so einem Verständnis heraus unseres Glaubens, Glaube hat ja immer eine Entwicklung auch, eine ganze Erfahrungswelt, die da mitgeschleppt wird. Und da passen einfach verschiedene Sachen von früheren Zeiten passen eben nicht mehr. Sondern wir müssen unseren eigenen Glaubensvollzug und unseren eigenen Ausdruck auch finden. Und deswegen ist es ja so schwer für die Menschen von heute, die so schnelllebig, die so unverbindlich, so weiß nicht was alles sind, da einen verbindlichen Glauben zu vermitteln. Das ist... da kann man nur warten, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie kann ich Menschen an die Kirche binden oder an Gott binden, wenn sie sich selber an sich nicht mehr binden können, sondern so alles Mögliche gleichzeitig und Wellness auf allen Ebenen oder so. So, jetzt bitte Ihre Frage.
Ja, zu dieser Herrlichkeit und zu dem, weil so Gottes gestorben ist. Eigentlich hätte ja bei der Herrlichkeit, der Herr Professor sagen müssen, die Auferstehung ist eigentlich das Herrliche. Weil sterben kann ja jeder, aber auferstehen nicht.
Sterben muss jeder, aber sterben aus Liebe kann
auch passieren.
Kann passieren, ja.
Aber wo ist der Unterschied dann?
Wo ist der Unterschied zwischen Sterben und Sterben, meinen Sie? Also es gibt verschiedene Weisen zu sterben und den Tod, den Jesus uns vorgelebt hat, der ist nicht denkbar ohne die Liebe, die er hatte. Er sagt ja, anders als Anselm von Canterbury, der sagt, der musste sterben. Ne? Jesus ist freiwillig in den Tod gegangen. Er hätte ja nicht nach Jerusalem gehen brauchen, sondern er ist ganz bewusst hingegangen. Und der Petrus hat gesagt, niemals, wir kehren gleich wieder um. Die richten nicht dort nur hin und so. Und er sagt gleich, Satan, geh weg, du machst nicht das, was der Vater möchte. Ne? Also es ist Jesus ganz bewusst in den Tod gegangen und auch ganz bewusst, um dieses Zeichen zu setzen, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben gibt. Und nicht, weil die Gene inzwischen den Alterungs- und Krankheitsprozess so weit fortgeschrieben haben, dass es nichts mehr anders gibt. Ne? Also es ist schon, der Tod Jesu setzt völlig neue Akzente im menschlichen Verständnis von Sterben. Absolut. Und auch deswegen, weil er vorher schon im Abendmahlsaal gesagt hat, das ist jetzt schon ein Zeichen dafür, wie es dann sein wird, wenn es sich erfüllt.
Ja? Ja, also das ist jetzt, ich sage das einfach, weil es mir so als wichtig erscheint, mir aus einem Fremdart, aus einem anderen Bereich immer die dieses Wort, wenn man keine Ahnung hat, ja, dann kann man auch nicht mitreden, sag ich mal. Also, so. Und ich glaube, dass ein bisschen das ein Grund war. Also ich sage es jetzt mal einfach so, das hat mich viele Nerven gebraucht, dass das der Grund war, warum der Sohn das freiwillig gemacht hat, ja, Mensch zu werden. Weil dazu gehört, dass man stirbt. Also Sie haben eben gesagt, er hat es aufgeschrieben, das stimmt. Aber sein, sozusagen, und da ist eben, sozusagen, beim menschlichen Leben gehört der Tod dazu, so, und er wollte nicht, also ich sage jetzt mal, uns darin allein lassen. Wenn man jemanden liebt, dann geht man auch in die, natürlich, in der schwersten Stunde, oder? Das ist der beste Freund, der geht in der schwersten Stunde mit, und nicht, wenn es nur schön ist, oder? So, und so denke ich mal, kommt mir das eben vor, dass er eben dem Vater auch nicht, also ja, ich verstehe, dass man so sagt, von der Opferhaltung von ihm, aber dass er sozusagen das auch als Liebesbeweis dem Vater gegenüber geben wollte und eben auch uns, weil der Vater, es wäre dann sozusagen ein bisschen eine Salo, ne? Ich erschaffe euch zwar, aber ihr müsst sterben und ihr müsst das Ganze da aushalten, ne? Sozusagen. Ja, und wir sitzen hier im Himmel und gucken euch zu, wie ihr euch darum quält, sozusagen, sag ich jetzt mal. Ja? In einem Weihnachtslied ist es doch auch. Er war sich nicht zu schade, vom Himmel herab zur Erde zu kommen und hier den, mit Blut und Wasser den ganzen Weg, wie wir den auch gehen müssen, sozusagen. Ja, also.
Ja, ist richtig. Also Weihnachten ist der Tag des Todesurteils. Jede Geburt ist das Todesurteil. Also von daher, aber wir feiern das jetzt nicht zu Weihnachten, dafür ist das Fest viel zu schön und viel zu mit einem anderen Akzent, aber die Menschwerdung Jesu ist schon sozusagen, steht schon fest, er wird sterben. Es ist nur noch die Frage des Wie. Und er hat sich eben gestellt, dieser Verurteilung, weil durch diesen freiwilligen Vollzug seiner Botschaft. Er hat mehrere Dinge gleichzeitig damit zum Ausdruck gebracht. Zum einen, er weicht nicht davor zurück, wenn es schwer wird. Also deswegen hat eben auch der Tod von Märtyrern eine viel größere und wirkmächtigere Aussage, als wenn ich nur eine Unterschrift gebe, so ich glaube oder so, sondern wenn ich das mit meinem Leben bezahle, unter Anführungszeichen, oder dokumentiere, wenn mir mein Leben weniger wichtig ist als die Tatsache dessen, wofür ich lebe, dann ist der Tod, und das bei Jesus vor allen Dingen der Fall, ganz, ganz entscheidend. Und zum anderen, man kann natürlich jetzt spekulieren, hätte Jesus uns auch erlöst, wenn er am Herzinfarkt gestorben wäre? Ne? Oder Lungenentzündung, was damals üblich war, oder sonst irgendwas. Ne? Das sind jetzt überflüssige Fragen, aber das Entscheidende ist, er ist den Weg des Menschen gegangen, um uns menschlich auch die Liebe Gottes rüberzubringen. Nicht nur so als Philosophie oder als Geisteshaltung, sondern er hat den Menschen ernst genommen, er hat das Leben geteilt, er hat die Krankheiten kennengelernt, er hat auch die Brutalität von Menschen kennengelernt. Und hat sie aus Liebe durchgetragen. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt machen wir Schluss oder so. Sondern seine Liebe hat davor nicht Halt gemacht. Vorm Tod hat die Liebe nicht Halt gemacht. Und deswegen ist der Tod auch Herrlichkeit, weil damit die Liebe Jesu und die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt, die vom Tod nicht Halt macht.
Sie haben wieder auf die Eucharistie als Ganzes zurückzukommen. Es heißt ja im Griechischen Danke. Man sagt auch im Griechenland Ephaistophon, ich danke Sie und so. Aber das Dankgebet, das Danken von uns Laien ist ziemlich verwässert oder gar nicht anwesend, so wenn ich mir das vergegenwärtige. Der Einzige, der dankt, ist der Priester. Wir danken dir, dass du uns berufen hast. Wir bitten, ganz toll. Wenn wir sehr gut sind, preisen wir Gott. Aber das Danken ist irgendwie, verflüchtigt sich.
Sehr gute Frage. Wissen Sie, worin der Dank am meisten besteht? Nicht in den 35 Minuten liturgischer Feier. Der entscheidende Dank kommt hinterher. Ich danke Gott dafür, dass er mich befähigt, in die Welt zu gehen und diese Welt verändert und mit Liebe durchdringt. Das ist mein Dank. Diesen Dank hier verbal, den kann man leicht machen, da kann man ein paar Danklieder singen und fertig. Aber den Dank auszudrücken, dass mein Leben Dank ist, dass mein Leben, so wie das Leben Jesu, Eucharistie, das heißt Dank an den Willen des Vaters gewesen ist, so kann auch unser Leben Dank sein, dadurch, dass wir diese Gnade der Eucharistie versuchen wirksam werden zu lassen in unserem Leben. Und nichts anderes meint ja dieses Verzehren des Leibes Christi, dass er in uns eindringt, uns durchdringt und uns Leben gibt, was nach außen dringt, was sichtbar wird. Ich frage öfter mal so in unserer Gemeinde, was haben eigentlich die Leute von Lichterfelde davon, dass wir katholisch sind? Fällt es auf? Sieht man das? Und natürlich kann man diese Frage nicht einfach so beantworten, aber es soll zumindest nachgedacht werden, was unterscheidet uns vor normalen, guten Menschen? Gibt ja ganz viele hier in Berlin. Also ich würde mal sagen, 99% der Berliner sind gute Menschen. Ich bin Optimist, ich weiß. Okay, das 1% sitzt irgendwo in Tegel oder Moabit oder wo. Aber die haben es halt nicht besser gelernt oder keine Ahnung, was da alles schiefgegangen sein mag im Leben. Aber grundsätzlich gute Menschen, weil Gott nur gute Menschen schaffen kann. Dass wir es dann nicht hinkriegen. Es ist ja immer, warum wird ein Mensch unmenschlich, sagen wir mal so. aus Angst und aus Sehnsucht. Weil die Sehnsucht nicht erfüllt wird, deswegen brauchen sie anderen auch nicht und dann zeige ich es denen. Also es ist immer diese Polarität zwischen Angst und Sehnsucht, wo wir uns bewegen, die Angst, Verlierer zu sein oder die Angst, keine Ahnung, alle möglichen Ängste, die dann zu Fehlhaltungen und Fehlhandlungen führen. Und von daher, Dank ist für mich ganz besonders die Sicherheit, ich muss das, was ich in der Eucharistie erfahre, das muss Leben werden. Das muss nicht nur Feier oder nicht nur Frömmigkeit, sondern es muss konkret werden, es muss anstecken. Dann, wenn es ansteckt, dann ist es, glaube ich, schon ziemlich gut.
Ist dann die Erbsünde auch überholt, theologisch?
Die Erbsünde ist bestimmt nicht überholt. Ich habe sie noch.
Ich meine nur, dass es das Böse schon auch im Menschen, oder dass es Böse gibt. Also,
also man kann es, und alle möglichen Kirchenväter haben ganz viel darüber gepredigt und geschrieben über die Erbsünde. Ich erkläre mir die Erbsünde ganz einfach mit unseren Genen. Wir sind genetisch belastete Wesen, die, wenn man den Darwin glaubt, einfach nur immer überleben mussten und alle anderen, die mein Überleben gefährden, beseitigen muss. So. Und diese Spuren von dieser Grundhaltung in der Natur funktioniert ja ganz gut. Also bei uns am Kirchturm sind Turmfalken oben. Ne? Und vor 10 Tagen oder was sind sie wieder gekommen. Aber nicht ein Pärchen, sondern zwei. So, und die mussten jetzt für den einen Brutplatz da natürlich ihre Kämpfe ausfechten. Und der Stärkere hat den jetzt gekriegt, den Brutplatz. Wer weiß, wo die anderen geblieben sind. Ne? Vielleicht haben die wieder konvertiert. Denn der Falkner kam mal zu uns und hat gesagt, ja, ihre Turmfalken vom letzten Jahr, die haben konvertiert. Wieso konvertiert? Ja, die sind jetzt auf der evangelischen Kirche in Spandau. Also jedenfalls, Erbsünde ist eine Frage des unkontrollierten Überlebenstriebes. Und den haben wir Menschen einfach. Wir sind ja programmiert auf Überleben, so hat uns die Natur geschaffen und deswegen gibt es seit Millionen von Jahren Menschen, weil wir diesen haben. Aber den müssen wir heute nicht mehr in einer Weise leben, diesen Überlebenstrieb, damit, dass wir andere in ihrer Lebensqualität und in ihrer Lebensmöglichkeit einschränken. Warum Afrika so arm ist und so unterentwickelt, hängt damit zusammen, dass die Industrienationen die Bodenschätze rausholen und die Armut reinbringen. Das ist der freie Kapitalismus. Also es hat die UNO nachgerechnet, wie viel in Dollar bewerteten Kapital und Gegenständen rausgezogen wird und wie viel rein mit Entwicklungshilfe und weiß nicht was, alles Markt und so. Es liegt bei 40 Milliarden pro Jahr, was mehr rausgeht aus Afrika als reingeht. Also wenn die nur drin bleiben würden, wären es 40 Milliarden, das wären 1000-mal mehr als Adveniat Jahresetat hat.
Das ist doch eine Grundsatzfrage. In der Natur gibt es ja eigentlich, das Tier ist nicht gut und böse, und beim Menschen eben schon. Das ist ein Unterschied von Natur zum Menschen.
Weil es den Tieren egal ist, ob der andere jetzt einen Brutplatz hat oder nicht, Hauptsache.
Die kennen das nicht,
genau. Aber wir haben das Kriterium von Gut und Böse, weil wir merken, wenn wir böse sind, geht es dem anderen schlecht. Das merken Tiere nicht, ob es dem anderen schlecht geht.
Das merken viele Menschen auch nicht mehr.
Umso schlimmer. Umso stärker die Erbsünde, unter Anführungszeichen, dieser unkontrollierte und ungezügelte Überlebenstrieb. Ich. Ich möchte Ihr Überleben heute Abend nicht dadurch gefährden, dass ich noch länger rede. Ich habe meine Zeit schon verdoppelt. Ich hoffe trotzdem, dass es Ihnen nicht leid getan hat, zuzuhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.